Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Sie merken schon, hier ist heute die Hölle los. Mein heutiger Gast ist gerade 85 Jahre alt geworden. Er ist Mr. MoMA, man könnte sagen ein Superman der Berliner Kunst- und Kulturszene. Er gibt auch gar nicht auf, er will weitermachen. Er ist heute mit dem Fahrrad hier gekommen, wo manche schon längst in Rente sind, fährt er hier durch Berlin und kümmert sich um seine Anwaltskanzlei, um die Kunst und Kultur in Berlin und er hat sich auch um das Berghain gekümmert. Fast wäre das der größte, wichtigste Club in Berlin pleite gegangen. Er hat das verhindert und er hat sich auch um den größten Penis Berlins gekümmert. Auch das heute unser Thema. Jetzt erstmal herzlich willkommen an Peter Raue. Schön, dass du da bist.
Ich muss jetzt sitzen. Herrlich, danke.
Die Hütte brennt, Peter, alle hier für dich da.
Wer brennt?
Die Hütte, hier.
Die Hütte, ja.
Wie ist das mit 85 Mr. Superstar der Berliner Kunstszene zu sein?
Das bin ich nicht und das ist auch ein Gefühl, das ich nicht habe. Überhaupt nicht. Ich liebe die Kunst, das ist vielleicht bekannt. Ich liebe meinen Beruf, den ich nach wie vor betreibe. Ich komme gerade vom Büro. Und ja, 85, da sagst du, ob du die nächste Hürde nimmst, das wird immer fraglicher mit jedem Jahr. Und das macht einen nachdenklich und bedenklich. Also ich lauf nicht zu Hause rum und sage, hier ist der Superstar. Da würden mich auch alle auslachen.
Ja. Den Geburtstag hast du ja nicht in Berlin verbracht. Da bist du so ein bisschen zum Nachdenken weggeflogen.
Also ich bin, wir waren mit meiner Frau in Kenia, um Safari zu machen, zu zweit wirklich mal 10 Tage zusammen zu sein. Ob ich zum Denken geflogen bin, das weiß ich nicht. Aber man denkt natürlich auch darüber nach, man spricht gemeinsam. Also das Älterwerden. Es gibt eines meiner Lieblingsstücke ist Warten auf Godot. Und da, wenn der Estragon aufwacht eines Tages, sagt er, in die Sonne blicken, wieder ein Tag weniger. Und das ist ein so unglaublich kluger Satz, den ich erst spät entdeckt habe, obwohl ich es oft gesehen habe. Plötzlich saß der. Und jedes Aufwachen ist ein Tag weniger. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Und das macht eher nachdenklich, als dass man als Hero durch die Gegend geht.
Ein anderer Gast hat hier mal gesagt, das Älterwerden ist nichts für Feiglinge. Bist
Alter
du mutig?
Weiß ich, kann ich nicht beantworten. Nein, ich würde nicht sagen, ich bin besonders mutig, aber ich weiß es nicht.
Wie ist denn die Kunst in dein Leben gekommen? War dir das schon von Anfang an so mitgegeben?
Naja, von Anfang an, als kleiner Hosenscheißer war ich noch nicht, sozusagen, war die Kunst nicht in meinem Leben. Aber es hat sehr, sehr früh angefangen. Ich bin in München geboren, habe sehr früh, mit 10, 12 Jahren, mich wahnsinnig für die Kunst, bildende Kunst zunächst mal interessiert. Ich bin zu Er bringt man einem großen Laden, der Kunstpostkarten hatte, habe ich Kunstpostkarten, die kosten damals immerhin 10 Pfennige, das Stück, heute 1 bis 2 Euro gesammelt, habe dann zu Hause, da gab es noch keinen Computer, sondern da musste man nach, was ist eigentlich Impressionismus, was ist Expressionismus. Es gab dann ein tektonisches Erlebnis für mich, das war 1956 die Picasso-Ausstellung in München im Haus der Kunst. Da ging man rein in dieses Haus oder hing vor allem etwa in der Größe wie diese Wand, die berühmte Guernica, das berühmteste und politischste Bild, das er je gemalt hat. Da war keine Wache davor, da war kein Fenster davor, nichts. Also heute ist das hinter Panzerglas gesehen. Aber das war nicht der größte Eindruck. Mich hat es schon auch damals sehr der politische Hintergrund mit dem Krieg und den Deutschen, die die spanischen Faschisten unterstützt haben, interessiert. Aber da habe ich eben gesehen, was Kunst sein kann. Da hing ein, ihr kennt das alle, da hing ein Fahrradsattel mit zwei so Fahrradsattel mit dem berühmten Lenker dazu. Und das war ein Stierkopf. Und da dachte ich, das geht. Oder also meine Lieblingsarbeit war damals ein Stofffetzen, da war ein Loch drin und da hingen zwei Stangen drüber. Das war eine Gitarre. Und ich habe plötzlich gemerkt, was man mit einer Kunst völlig anders erzählen kann, in keiner anderen Sprache erzählen kann. Und das hat mich schon sehr, sehr interessiert. Und also jetzt wird es dann doch sehr persönlich, das war auch ein Gebiet, das mir alleine gehört hat. Ich war erstens kein guter Schüler, zweitens bei einem Bundesjugendspiel, das gab es ja da früher mit diesen Punkten, da habe ich für alle drei Disziplinen so viel bekommen wie der Nächstbeste für eine Disziplin. Also das war nicht meine Stärke und auch zu Hause war es nicht so überglücklich. So habe ich da meinen Raum geschaffen. Dasselbe gilt dann für den Theaterbereich, der mich von Anfang an fasziniert hat. Wir haben dann unsere kleine Stadt von Zorntenwalder in der Schule gespielt und ich habe das inszeniert oder jedenfalls diesen Versuch gemacht. Meine Mutter hat mir, wie ich 14 war, zur Empörung meines Vaters ein Abonnement in dem Theater in der Residenz, im Residenztheater geschenkt. Und ich habe in dieser Zeit die ganzen großen Schauspieler, die es damals und Regisseure, die es damals gab, Kortner, Lietzau, die Schauspieler, ich will sie gar nicht alle aufzählen, weil das die große Garde damals war. Und das hat mich fasziniert. Ich vergesse nie, wie ich habe Peter Lühr mit 14 im Hamlet gesehen. Habe alles nicht so ganz verstanden, aber fand es alles großartig. Am nächsten Tag fuhr ich mit meinem Bruder mit dem Fahrrad nach Deckendorf, wo wir Urlaub machten. Und da ging in Bogenhausen Peter Lühr die Straße entlang. Da bin ich zweimal hin und zurück gefahren, um zu sehen, wie der läuft. Mein Bruder hat da gewusst, dass er einen vollständig verrückten Bruder hat. Das ist ja auch nicht falsch. Ja.
Und dann geht der Bruder 1961 auch noch nach Berlin, was damals sicherlich ganz anders war als heute.
Das kann man wohl sagen. Also das ist, ich habe nach dem Abitur einen sehr schweren Beruf ergriffen. Ich bin nach Hamburg gefahren und war Page bei Turopa. Das war eine herrliche Geschichte mit so Uniform und jeder Page hatte einen Waggon und musste den Leuten die Koffer reintragen, raustragen, musste sie in der Früh wecken und das musste er so freundlich machen, dass er möglichst viel Tipp bekommt. Das gelang mir relativ gut und da dachte ich, Lebensjob ist das nicht. Und dann sah ich im Fernsehen bei den Menschen, in denen ich lebte, wie die Mauer hier errichtet wurde, 13. August 1961. Und 14 Tage später war ich in Berlin, weil mir klar war, Berlin ist halb voll oder halb leer, weil die gesamten Leute aus der Zone, wie wir das damals nennen wollten, nicht kommen konnten. Und ich kam dann mit dem Koffer hier an, habe in der Augsburger Straße ein Zimmer bekommen. Die Zimmerfrau hat mir gleich erklärt, es sei überhaupt kein Problem, wenn ich mit Mädchen auf das Zimmer käme. Ich war damals noch streng katholisch und hatte auf dieser Gedanke war mir so absurd, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Aber das plötzlich ging man in eine andere Welt, in eine Welt, wo es keine Polizeistunde gegeben hat. In der Universität, da war Gollwitzer, da war Weißschädel, da waren die Großen. Ich war in den Seminaren gesessen mit Gollwitzer, mit 20 Leuten, die Professoren kannten mit Namen ihre Studenten, wenn sie sich nicht dauernd gedrückt haben. Und da ging natürlich die Theatersucht enorm los. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was das damals war. Die Beckett hat hier inszeniert, Barlock war der Intendant. Wer hat Angst vor Virginia Woolf, hatte hier die deutsche Premiere gehabt. Ich war auch in der Premiere von Warten auf Godot, da war im Schlossparktheater, da war das Theater nach der Pause halb voll oder halb leer. Die Hälfte ist gegangen. Heute ist es ein Stück, das man wie Hamlet nimmt. Und ich habe diese ganzen Kämpfe erlebt, dann kam die Schaubühne dazu und das war natürlich die Welt, in die ich dann nicht nur leidenschaftlich eingetreten bin, sondern auch versucht habe, das mit dem Beruf zu verbinden.
Und kann man schon sagen, dass du von diesem konservativen München dann nach Berlin auch so ein bisschen als Befreiung oder als Selbstfindung gekommen bist?
Also Selbstfindung ist wieder ein großes Wort, aber das war natürlich eine vollständig andere Welt, die man da gesehen hat, dass du Tag und Nacht in die Kneipen gehen konntest, übrigens viel mehr als heute. Heute schließen die alle um 10 Uhr, aber das war damals, es war alles offen, die Homosexuellen wurden nicht bestraft, konnten offen ihr Leben ausspielen, ohne dass sie, gesellschaftlich war das ein anderes Problem, aber ohne dass sie juristische Folgen haben mussten. Das war schon eine wirklich aufregende Zeit, die man damals hatte. Und weil das alles auch damals noch nicht so voll war. Man lernte sich auch sehr viel schneller kennen. Man kam mit den Künstlern in Kontakt. Dann gab es diese, wenn ich je einen Leberschaden habe, dann ist es die Kneipe in, wie hieß denn das? in Kreuzberg, wo wir alle waren. Da war dann waren die ganzen
Exil,
vielen Dank. Exil. Und da hast du mit den mit Hödecke, mit Baselitz, mit all den Leuten zusammengesessen. Springer hat Baselitz Arbeit, die große Nacht im Eimer, das Bild mit dem unanierenden Knaben ausgestellt. Die Polizei kam und hat das beschlagnahmt. Und da konnte man richtig mal protestieren, auch auf die Straße gehen. Dann hat in der Meininger Straße hatte Herr Breker, der Lieblingskünstler von Adolf Hitler, eine Ausstellung. Und dann gab es eine Gruppe von Menschen, die da protestiert haben. Da war ich dabei, weil ich das unterirdisch fand. Und dann kam Piscator mit dem Stellvertreter. Das war eine Erregung in der Stadt. Das könnt ihr euch überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Das ist etwa vergleichbar mit dem Heldenplatz bei Thomas Bernhard viele Jahre später in Wien. Also das war schon eine unglaublich anregende Zeit.
Du hast gesagt, als Page hast du mal angefangen. Es war aber klar, dass du nicht irgendwie in die Kunstszene gehen möchtest, sondern dass du dann doch als Anwalt arbeitest. Ja,
auch da ist das Theater wieder schuld. Ich habe bei Freunden im Blankenese gewohnt, die mit Heinz Reinke, der damals ein großer Star war, ganz eng befreundet waren. Ich habe mit ihm Stücke abgehört und so und war auch immer wieder im Hamburger Theater zur Zeit, wo ein gewisser Herr Gründgens und die Flickenschild und da waren. Und da habe ich gesehen, das schaffst du nie. Und Schauspieler zu werden, der auf die Bühne sehr gnädige Frau, der Wagen ist vorgefahren, das war nicht mein Ding. Das habe ich dann gelassen und das war eine segensreiche Entscheidung.
Heute sozusagen das Hobby, aber der Beruf ist ja Anwalt und du hast eine sehr große Kanzlei aufgebaut in Berlin. Ich glaube, über 80 Mitarbeiter, Anwälte.
Also, um es mal klarzustellen, das Büro hat, wir sind 80 Anwälte und Anwältinnen, das mache ich jetzt einmal, dann reicht's. Davon sind die Hälfte Partner. Das ist also, die denken Leute, das sei mein Laden. Nein, ich teile das mit 40 Partnern und Partnerinnen. Und das ist ein wahnsinniges Glück für mich, dass wir mit 80 Leuten harmonisch zusammenarbeiten. Wir haben nie Krach, wir streiten nicht ums Geld. Die Anwälte haben genau abgezirkelte Bezirke. Also bei mir ist das gleiche, man macht das Kunstrecht, die anderen machen Arbeitsrecht, die dritten machen Finanzrecht, Scheidungsrecht. Also das sind lauter Gebiete und es geht gut. Ja, und das ist Potsdamer Platz. Eins, wie der Berliner sagt, Gegend mit Adresse. Und das ist der einzig vernünftige Bau in Berlin seit dem Bau der Mauer, nämlich der Kollhoff-Gebäude, die Red Brick Building, wie die Amerikaner immer sagen. Das ist die einzige Architektur, die man in 40 Jahren hier zustande gebracht hat. Und da arbeite ich ja.
Und jetzt auch in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum.
Von wem oder
von
was?
Von der Kanzlei, glaube ich.
Ja, ungefähr, ja. Also ein bisschen älter. Also ich habe 71 angefangen. Wenn das einer hochrechnen kann, ist es mehr als 50 Jahre. Aber bleiben wir mal bei 50 Jahren. Ja.
Ja. Woher holst du diese Energie? Ich habe schon gesagt, du bist mit dem Fahrrad heute gekommen. Du bist ja bekannt dafür, mit deinem goldenen Helm durch die Stadt zu fahren. Also entweder Fliege oder Fahrrad. Irgendwas sieht man bei dir immer.
Und meistens beides.
Ja. Du trinkst gerne Leitungswasser. Also
heute.
Neben dem Champagner.
Ja, neben Rotwein, ja.
Woher nimmst du aber diese Energie, wirklich jeden Tag so 100% zu geben?
Also machen wir mal ein bisschen langsamer. Das sind nicht jeden Tag 100%. Es gibt auch Müdigkeiten. Es gibt auch, was sagst, muss ich das noch alles machen? Aber die Energie ist schon die unglaubliche Neugier für die Gebiete, auf denen ich tätig bin. Ich habe doch eine Fülle von Mandanten. Das sind ja auch Institutionen wie die Berliner Philharmoniker oder das Berliner Ensemble oder so. Und das, für die zu arbeiten, für die einen Vertrag zu entwerfen, für einen Intendanten oder Generalmusikdirektor die Verträge auszuhandeln. Und wenn du das 50 Jahre machst, dann weiß man schon, wo die Bruchstellen sind. Das macht einfach Spaß. Ich bin einfach nach wie vor wahnsinnig neugierig. Und ich gehe auch gern zu Gericht. Bei uns gilt ja der Spruch im Büro, zu Gericht geht es standeswidrig, aber ich plädiere gerne. Es ist nichts schöner, als ein Gericht zu überzeugen, was selten gelingt. Wenn du fragst, was ist die Quelle, das ist natürlich auch, wenn ich in der Philharmonie gehe und Mahlers Achte höre, dann bin ich ein anderer Mensch danach. Also das ist einfach, das ist so erfüllend und dann gibt es ja auch noch die schreckliche Verpflichtung, Bücher zu lesen, was ich gern und auch viel tue. Und das sind auch, wenn ich Menschen treffe, ganz egal wo, Da sagt kein Mensch, was sagst du zur Politik, sondern welche Ausstellung muss man sehen? Also man redet mit mir nur über Kunst von dem anderen, versteht der Raue sowieso nichts. So ist ein bisschen das Motto, aber das ertrage ich gut.
Ja. Und es ist ja auch schön, über die positiven Dinge zu sprechen.
Ja, klar. Ja.
Weil du Prozesse angesprochen hast, du hast ja wirklich auch ein paar sehr bekannte Prozesse geführt. Du hast mal gesagt, für dich ist Malersymphonie etwas, wo du Gefühle hast, für andere ist es vielleicht das Berghain. Du warst mit 80 auch im Berghain, hast da eine Nacht verbracht. Wie war das?
Herrlich. Also Berghain, das muss ganz schnell zu erzählen, weil der Fall interessant ist. Ich habe einen großen Kollegen hier, der mich nie nach meinen Fällen fragt, das muss ich Sie jetzt anhören. Das Berghain hat jahrelang Eintritt verlangt plus 7% Mehrwertsteuer. Plus 7% Mehrwertsteuer. Dann kam ein Finanzbeamter nach sehr vielen Jahren und hat gesagt, in den letzten 8 Jahren oder wie viel hast du das falsch gemacht, denn ihr seid Vergnügen, da sind 19% zu zahlen. Dieses hätte wirklich den Ruin des Berghain bedeutet. Und dann haben wir den Prozess geführt und dann war ich auch eine Nacht dort, um halt zu kapieren, was da eigentlich geschieht. Und ja, auch das, aber es ist, um euch das gleich zu sagen, es ist viel harmloser, als ihr glaubt. Die Leute stehen da, Mädchen meistens oben ohne, die Männer
unten ohne.
Bitte? Jedenfalls unten ohne. Und stehen alleine auf der Tanzfläche und erleben dort eine Welt. Also das ist viel, viel, jetzt sage ich ein freches Wort, kontemplativer, was sich dort abspielt, als die meisten denken. Nun habe ich dann auch verstanden, wenn so ein DJ auflegt, dann legt der nicht Platten auf, sondern der hat ein Programm. Das ist ein Bogen, der da gemacht wird. Es gibt Leute, die gehen in der Früh um 4 Uhr ins Berghain, weil der DJ aus Tel Aviv oder aus Los Angeles auftritt. So wie wir ins Konzert gehen, weil Herr Petrenko dirigiert oder Simon Rattle dirigiert. Also das muss man einfach verstehen und das habe ich dort verstanden. Und dann hatten wir das Gericht und die Verhandlung war wirklich großartig. Nur drei Männer natürlich, ein Finanzbeamter, der Sodom und Gomorra gesehen hat in dem Berghain und nichts Besseres. Und dann galt es eben, den zu überzeugen, dass das, was da geschieht, Kunst ist. Und dann sagte der Finanzbeamte, unvergesslich, aber was im Berghain immer geschieht, dass die Leute erregt sind, er wollte nicht deutlicher werden. Und da habe ich eben gesagt, wenn ich Mahlers Achte höre, bin ich auch erregt. Und jetzt sind ja alle Erwachsenen da. Und dann hat er gesagt, dann gibt es diese Dark Rooms. Dark Rooms sind Begegnungsstätten, meistens für Männer, wo alles geschehen kann, was geschehen soll. Und dann hat er gesagt, aber das kann man doch dort auch machen. Und da wurde ich einmal richtig ordinär und habe gesagt, ich kann auch in der Philharmonie in der Toilette vögeln. Das ist noch kein Hinweis darauf, dass hier nicht wirklich Kunst gemacht wird. Und jetzt kann ich es erzählen, was so lange her ist. Das ist üblich, dass der Richter am Ende sagt, man plädiert, dann sagt er, wir verkünden eine Entscheidung in 3 Wochen. Und dann gehen die Richter. Und das hat er auch gesagt. Ich stehe da unten, da kommt einer der Richter an mir so vorbei, wir geben der Klage statt. So, dass auch diese Frage geklärt wird. Man merkte, da war ein Sympathiefluss plötzlich. Und das sind halt, ja, das erzählt man gerne, weil du musst wissen, Anwälte erzählen nur von gewonnenen Prozessen. Deswegen brauchst du überhaupt nicht zu fragen, wie es ausgegangen ist. Ja, aber das war schon beachtlich, ja.
Und hast du bei dem Techno was gespürt? Wir hatten hier auch einen Gast, der mit 77 zum ersten Mal im Berghain war und der meinte, diese Energie und diese Beats, die geben ihm Lebenskraft. Hast du da auch irgendwas gespürt?
Also Lebenskraft ist wieder so ein großes Wort, aber das ist natürlich faszinierend. Und wenn du fast die Augen schließt und dich da drauf einlässt, dann merkst du, dass es was anderes ist, wenn alle 5 Minuten neue, 10 Minuten neue CD da kommt. Das Interessante ist ja, dass danach viele Clubs bei mir angefragt haben, ob sie nicht auch so ein Verfahren führen können. Das habe ich alles abgelehnt, weil bei den meisten ist das nicht so. Das ist das Berghain. Warum kommen denn die Leute aus der ganzen Welt ins Berghain? Weil das etwas sehr Besonderes und sehr, sehr irgendwie auch, ja, sogar was Kultiviertes ist.
Wenn wir bei den Prozessen sind, müssen wir auch über den größten Penis in Berlin sprechen, von Kai Diekmann. Da hat nämlich die Taz ihn nackt auf die Hauswand gemalt und den Prozess hast du auch geführt.
Alles falsch. aber es ist wirklich witzig, wenn Sie Peter Rauer googeln, immer kommt der Penisprozess, als sei das der wichtigste Prozess. über Kai Diekmann hat die Taz in der Zeitung behauptet, er sei nach Los Angeles oder was weiß ich wohin gefliegt, um sich seinen zu klein geratenen Penis verlängern zu lassen. Dagegen sollte ich gerichtlich vorgehen, weil es einfach nicht wahr war. Dass es nicht wahr war, ist unstreitig. Das erste Instanz hat dem Antrag stattgegeben, die zweite Instanz hat gesagt, das ist Kunstfreiheit, das ist Ironie, jeder weiß noch, dass das nicht ernst gemeint sei. Und damit haben wir diesen Prozess, jetzt einmal einen, den wir verloren haben, natürlich vollständig zu Unrecht verloren. Und dann hat die Taz mir eine große Ehre erwiesen, indem sie am Ende des Jahres die schönste Frau, den klügsten Mann und so, den Unmenschen des oder Unmann des Jahres war ich dann. Das war schon sehr gut. Und dann hat die Taz an der Wand, wo das ist, weiß ich, ob es das noch gibt, da war so ein Art Thermometer, das immer nach oben ging und wieder nach unten ging, das sollte auf den Vorgang hinweisen, über den wir gerade sprechen.
Das gibt es, glaube ich, immer noch.
Das gibt es immer noch, ja. Ja.
Ja, also man sieht als Anwalt, du wirst
jetzt
ja...
Jetzt müssen wir ein bisschen anständiger werden. Also.
Dann lassen Sie jetzt zur Kunst kommen. Du wirst ja Mr. MoMA genannt. Das hat einfach damit zu tun, dass du Werke vom Museum of Modern Art nach Berlin geholt hast. Eine wahnsinnig erfolgreiche Ausstellung war das. Und du hast einfach deine Kontakte damals genutzt und die Werke nach Berlin geholt.
Ja, auch das muss ich ein bisschen runterdimmen. Richtig ist, dass ich mit dem Chef des MoMA, den kannte ich schon vorher, und wir haben uns verabredet, um einen Streitfall, einen Resolutionsfall zu klären. In Schöneberg in irgendeiner Kneipe draußen auf der Straße sitzen. Und da habe ich zu ihm gesagt, was machst du denn eigentlich, wenn das MoMA schließt? Ich wusste, dass es schließt ein Jahr oder so wegen Umbaus. Und da hat er gesagt, das sind wir schon auf sehr guten Wege. Wir haben 4 Städte, London, Frankfurt, Madrid, wo wir jeweils 3 Monate hingehen. Und da habe ich die, glaube ich, ganz gute Idee gehabt. Du bist vollkommen wahnsinnig geworden. Die Bilder ertragen das nicht und du hast auch nichts davon. Geh an einen Ort und bleibe für 9 Monate, bleibe einfach dort. Damit schaffst du was. Und dann kam so in dem Gespräch auch raus, dass der Gründer des MoMA nach Berlin kam, 1927, und schon da gemerkt hat, dass es mit die moderne Kunst, das war schon der aufkommende Nationalsozialismus, dass die hier keine Zukunft haben. Und der geht nun nach New York und erreicht es damit, dass die gesamte Moderne nach New York geht. Mies van der Rohe wollte unbedingt den Erweiterungsbau, um den es dann ging, den Bau vom MoMA machen, den Auftrag hat er nicht bekommen, aber er kommt als Vertriebener nach Deutschland zurück und baut die Ikone der Museumslandschaft, nämlich die Nationalgalerie. Und dann war das so irgendwie gesponnen und das ist dann sehr typisch für die amerikanische Verhältnisse. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich muss ja Vorstand und Kuratorium fragen. Er sagt, ja, ich muss meine Leute auch fragen. Und zwei Tage später rief er an und sagte, ich habe eine wahnsinnig traurige Nachricht für dich, wir würden das machen. Und ich habe gesagt, ich habe die gleiche traurige Nachricht, wir machen das. Und wir haben bis nie einen schriftlichen Vertrag gehabt. Und wir haben dann, und das war dann, es war eine wunderbare Zeit, dann hat das MoMA uns Vorschläge gemacht, was nach Berlin kommt. Und dann haben wir ihm geschrieben, lieber Glenn, aber wir brauchen die besten Arbeiten, sonst können wir das nicht machen. Und dann sind wir nach New York geflogen und haben mit ihm wirklich über jede Arbeit verhandelt. Picasso, das Pferd führend, ein Jahrhundertbild dabei war, dass der große Rousseau gekommen ist. Und so. Das ist im Verhandlungswege gemacht worden. Dann habe ich zum Beispiel auch gelernt, als die Sachen nach Deutschland kamen, das wird mitgeflogen, geht nicht mit dem Schiff, da haben die Versicherungsrechte eine genaue Statistik. Ich vereinfache. Wenn alle 100 Werke in ein Flugzeug kommen, ist die Gefahr, dass das Flugzeug abstürzt, als zu groß. Wenn man jedes Bild in ein Flugzeug steckt, dann ist die Gefahr, dass ein Flugzeug abstürzt, auch zu groß. Sodass man festgelegt hat von der Versicherung, wie viele Bilder kommen da mit. Und dann, wenn diese Bilder hier ankamen, das war schon toll. Und dann, das hat schon einen kulturpolitischen Aspekt, haben wir eine Umfrage gestartet, ein Jahr davor. Was verstehen Sie unter MoMA? Der höchste Annäherungswert war Morgenmagazin, was die Sache ja nicht so ganz trifft. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir Folgendes, wir beauftragen eine Meta-Design, eine Werbefirma sozusagen für dieses zu bewerben und haben dafür immerhin 1 Million in die Hand genommen. Wir sind für verrückt erklärt worden. Und ich habe gesagt, wenn wir nur 100.000 Menschen, jeder, der ins Museum geht, zahlt 10 Euro, grosso modo. Wenn wir nur 100.000 Menschen mehr deswegen kriegen, dann zahlt sich das aus. Und das war, glaube ich, einer der Erfolgsmomente. Es gab dann diese großen Plakate, der Star kommt. Mir hat jemand aus der Zeitung erzählt, der Chefredakteur sei gekommen ins Feuilleton. Ihr kennt doch alle, wer ist denn der Star? Das wissen wir auch nicht. Diese Neugierde. Und ich begreife den Erfolg, den diese Ausstellung hatte, wirklich mit 1,2 Millionen riesig war. Ich begreife den Erfolg nicht. Wir haben am Schluss Tag und Nacht geöffnet. Das sind alles Dinge, die die öffentliche Hand nicht kann. Ich sage, die können das nicht. Als dieser große Antrag war, mussten wir innerhalb von 2-3 Tagen immer wieder Leute einstellen. Ja, mach das mal mit der öffentlichen Hand. Der Behindertenbeauftragte, der Frauenbeauftragte, geht nie. Dann hatten wir die Situation, dass die Luftfeuchtigkeit zu groß war. Dann hat mir jemand erzählt, es gibt ein Apparat, der ist etwa halb so groß wie dieses Zimmer, den stellt man dahin, kostet wahnsinnig viel Geld, 50.000 Euro für 14 Tage oder weiß nicht für wie lang. Und dann geht das. Das haben wir in einer Stunde beschlossen, dass wir das machen. Ja, das kann die öffentliche Hand nicht machen. Und was der eigentliche Erfolg ist, es war ja ein hochinteressanter Aspekt in dieser Ausstellung. Bis zum Ende des Weltkrieges gab es außer Hopper keinen einzigen amerikanischen Künstler. Es war die gesamte europäische Matisse und Max Ernst und ja, Ende der Durchsage. Ab 1945 gab es keinen einzigen europäischen Künstler in dieser Ausstellung, außer Gerhard Richters Bader-Meinhof-Zyklus. Kein Max Ernst, kein Graupner, kein Fontana, ich könnte sie alle aufzählen. Und das hat ja dem Werner Spieß so einen sehr wütenden Artikel über diese gewaltsame Betrachtung der Kunst geführt. Und das ist ja ein interessanter Aspekt. Aber was die Leute veranlasst hat, es war dann auch ein Mythos. Die Leute haben davor gezeltet. Es gibt wunderbare, unendliche Anekdoten. Die Tochter von Herrn Stölzl steht im Winter, es war noch sehr kalt, mit seinem Baby vor der Tür, kommt dann rein, geht unten in den ersten Ausstellungsraum, da fängt das Baby das Schreien an. Da macht sie das, was eine Mutter nur tun kann, sie gibt ihr ihre Brust. Dann kommt ein Aufseher her und sagt, das ist hier unzulässig. Sagt sie so, ich habe ein Tuch drüber. Nein, Essen und Trinken in der Ausstellung ist verboten. Das sind so wunderbare Geschichten. Eine Frau schreit mich an, weil sie um 7 Uhr abends ankam und nicht mehr reinkam. Jetzt komme ich extra von Charlottenburg hierher. Also das war schon auch ein Mythos. Dann hat mir eine Zeitung um 12 Uhr geschlossen und um 8 Uhr wieder aufgemacht. Dann kommt um 11 Uhr einer und baut sich Zelt auf und sagt, Sie können doch jetzt reingehen. Sagt er, ich will nicht, ich möchte morgen der Erste sein. Also das war so ein Mythos. Es war ein großer und schöner Erfolg, aber so groß ist mein Beitrag auch wieder nicht.
Und du warst ja so lange der Vorsitzende des Freundeskreises, ja. Also da hast du wahrscheinlich auch noch ganz viele Geschichten erlebt. Aber wie ist das, wenn man so ein Museum mitgestalten kann, vielleicht auch entscheiden kann, was gekauft wird, welche Ausstellungen kommen und die Kontakte alle zu schließen?
Das ist selbstverständlich, wir sind ja nicht Oberbürgermeister von München, arbeiten wir alle umsonst in diesen Organisationen, also Vorstand und Kuratorium. Also wir bestimmen nicht mit, aber es ist natürlich ein großes Vergnügen, in das Denken des jeweiligen Museumsdirektors und alle, die wir hatten, sind unterschiedlich ja gar nicht denkbar, hineinzudenken. Wir hatten ein Grundgesetz. Wir machen nichts gegen den Willen des Direktors, aber nicht alles, was er will. Das heißt, du hast dann gesagt, wollen wir von dem eine Arbeit kaufen. Also zum Beispiel der leider verstorbene Mende Stober, der war ein rachitscher Begeisterter der sogenannten Berliner Wilden, Baselitz, Hönicke, Lüppertz, Fetting und so, während der Honisch davon gar nichts hielt. Und dieser Streit, ob nun in diese, der Stober hat immer gesagt, wenn Leute nach Berlin kommen, dann müssen sie zu mir gehen, in sein Kutscherhaus, um die Arbeit zu sehen und nicht, und so. Dann diskutierst du das. Also das macht auch Freude. Und wir haben ja mit 7 Männern, es waren nur Männer damals, den Verein gegründet, hatten dann die richtige Idee, 1000 D-Mark Mitgliedsbeitrag zu verlangen. Das gab es in Deutschland noch nicht. Alle haben uns für verrückt erklärt. Ich habe immer das Motto gesagt, ich habe lieber 100 Leute, die 1000 Euro zahlen, als 1000 Leute, die 100 zahlen. Und das lief dann wirklich wunderbar. Dann hat Scheel, damals Bundespräsident, an seine Westdeutschen, wie wir das damals nannten, Freunde geschrieben, sie müssen unbedingt Mitglied werden, ob das Henkel war, Siemens war und so. Und das hat dann geklappt. Und dann hatten wir in Berlin eine Gruppe von geldverdienenden Menschen, die es nicht mehr gibt, das waren die Bauträger. Die können Sie aufzählen, Utremba, Howard, Klingbeil, also 10, 12 Leute. Und die waren alle dabei, deswegen hießen wir dann im Zeitung manchmal, verächtlich vor allem in der Bild-Zeitung, wir seien ein Bauträgerverein, was mich weder gestört hat, noch eine sehr sinnvolle Bezeichnung ist. Aber dann dieses so auch in Politik zu machen. Wir haben dann die einmal im Jahr ein festliches Essen gegeben. Da war ein immer möglichst prominenter After-Dinner-Speak-Guest da. Und wenn dann die Leute sagen, da möchte ich auch hingehen, dann haben wir gesagt, das gehst nur, wenn du Mitglied wirst. Und wunderbare Erlebnisse. Der Weizsäcker war Bundespräsident, den ich schon aus vorheriger Zeit kannte. Und ich habe ihn gebeten, ob er nicht After-Dinner-Guest-Speaker werden will. Das habe ich auch gemacht. Am Tag der Veranstaltung lässt er durch irgendjemanden aus seinem Haus anrufen, wann er denn die Rede halten soll. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das als After-Dinner, also vor der Nachspeise. Eine Stunde später, hier ist Richard Weizsäcker. Also wenn du willst, dass ich irgendetwas genießen kann, dann lass mich vorher reden. Ein Mann, der vor der ganzen Welt geredet hat, vor der Knesset, vor allen Parlamenten. Das hat mich sehr beruhigt, weil es mir genauso ging. Ich dachte, es sei nur eine Ängstlichkeit von mir, aber dass der zugibt, er kann am Abend nicht gemütlich essen, wenn er noch eine Rede halten muss. Das sind so wunderbare Erlebnisse und heute sind wir 1500 Mitglieder und sind mit Abstand der größte Geldgeber der vier Häuser, für die wir zuständig sind. Also was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt, da könnte es keine einzige Ausstellung geben. Die ganze Bank. Die ganze Bankusi-Ausstellung, die so irrsinnig schön ist, dass man es gar nicht beschreiben kann, der Verein finanziert.
Und jetzt wird nebenan das Berlin Modern gebaut. Manche nennen das verächtlich eine Markthalle. Hast du da mehr Sympathien?
Das ist eine schwierige Frage. Ich fand die Entscheidung goldrichtig. Ich habe alle Entwürfe gesehen und fand es sehr klug, dass zwischen den beiden Ikonen der Moderne, Scharons Philharmonie und Mies van der Rohe's Nationalgalerie, einer so schlicht wie möglich kommt. Das hat mir eingeleuchtet. Jetzt, wo das Ding steht, bin ich schon sehr erschrocken, wie groß das ist, dass du die von mir heißgeliebte Matthäikirche nicht mehr sehen kannst. Es ist innen, ich habe es innen erlebt, wird es grandios. Aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Man hätte in Berlin, wenn irgendeiner in Berlin mal denken würde und planen würde, man hätte die Straße, die Potsdamer Straße, unterführen sollen, wie man das dann beim Tunnel auch gemacht hat, und hätte dort einen riesen Platz gehabt und hätte dort den schönsten Kulturplatz in Europa bauen können. Aber nein, da muss ganz schnell entschieden werden. Und dann, also das ist unsere Baupolitik, so sieht ja Berlin überhaupt aus. Also insofern ist da ein Grundfehler drin. Aber jetzt steht sie und jetzt sagen wir mal, es wird schön werden, wir werden uns daran gewöhnen. Es gibt auch viele Pläne, diese Umgebung zu machen. Vielleicht kriegt die Nationalgalerie auch mal eine Kantine, in der man eine Tasse Kaffee auch trinken will. Das ist die scheußlichste Kantine Europas. Also es wird schon werden.
Ich habe auch so eine Baustellenführung mitgemacht und ich muss sagen, innen war es wirklich toll.
Ist wirklich toll, ja.
Weil du jetzt so leicht politisch geworden bist, wäre es mal eine Option gewesen, Kulturstaatsminister oder irgendwie sowas zu werden?
Also als Kulturstaatsminister gab es in meiner Zeit nicht, das kam ja sehr viel spät. Und also wie ich ganz, ganz jung war, da hat Kevenich, kam nach Berlin als Senator und der hat mich gefragt, willst du bei mir Staatssekretär werden? Und mit der Arroganz des 32-Jährigen habe ich gesagt, ich werde entweder Senator oder gar nichts. ein bisschen peinlich, aber das ist so. Und dann später bin ich mal gefragt worden, wäre unter gar keinen Umständen in Frage gekommen. Schon deswegen nicht, weil ich mit der Kunstszene, auch anwaltlich so innig war. Also, ich kann es heute erzählen, Götz Friedrich, Chef der Grandiosa, Chef der Deutschen Oper, hat immer gejammert, dass er zu wenig Geld hat. Und ich habe immer wieder verhandeln müssen, nicht für sich selbst, sondern für sein Haus. Ich wusste ganz genau, dass er so wahnsinnig gut ausgestattet ist, dass man das auch mit weniger machen könnte. Also den Konflikt wollte ich. Es war wirklich mit 35 Jahren klar, das mache ich ganz bestimmt nicht. Und ich bin auch in keiner Partei. Das war nicht mein Ding.
Beruflich so viel mit Kunst zu tun und privat sammelst du ja auch Kunst.
Ja.
Ich glaube, deine Wohnung ist und die Kanzlei, überall hängt Kunst.
Ja.
Wie ist das entstanden, dass da so eine Sammlung zustande gekommen ist?
Also es ist keine Sammlung, es ist ein Sammelsurium von, ja, das ist was ganz anderes. Ein Sammler sammelt entweder Zeichnungen des 19. Jahrhunderts oder hat irgendein Sammlungssystem. Das habe ich überhaupt nicht. Alle Bilder oder Kunstwerke, die ich habe, entstehen aus Begegnungen, aus, nicht aus Freundschaften, aber ich habe eigentlich immer, bevor ich eine Arbeit gekauft habe, gedacht, ich muss erstens mehr von dem Künstler sehen. Der größte Fehler ist, du gehst in eine Galerie, findest ein Bild toll und kaufst es. Weil jeder von uns kann ein schönes Bild machen, ein schönes abstraktes Bild machen oder so. Sondern das hat mich schon interessiert, was tut der, was bewegt der, was interessiert den. Und da kam es also sehr, sehr häufig dazu, dass ich einen Kontakt mit den Künstlern und auch Freundschaften hatte. Und wenn ich heute durch dieses, also in meinem Büro hängen über 1000 Arbeiten, das sind viele also von allen möglichen Stilrichtungen ein. Und wenn ich mit Freunden da durchgehe, sage ich, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Das sind die Zeitgenossen, ob das Beuys ist, ob das Nitsch ist, ob das Uecker ist, ob das Graupner ist. Also die, man hat... Das lernt man, wenn man älter wird. Man hat eigentlich seine Freunde plus ou moins im selben Alter, roundabout. Also früher ging man zur Hochzeit, dann ging man zu Kindstaufen und heute geht man mehr zu Beerdigungen in meinem Alter. Das ist so. Und das habe ich auch bei dem Betrachten meiner Arbeiten, das ist richtig, es hängt in jedem Zimmer, in meinem Büro hängen Arbeiten, in jedem Gang hängen Arbeiten. Ich sehe jede Arbeit mit Freude und wenn ich zu einem Kollegen reingehe, sage, ach, du hast den Graupner, du hast die Rebecca Hahn, das ist schön. Aber es war nie ein Sammlungskonzept, sondern ich konnte das kaufen. Mit 80 habe ich beschlossen, das war mein letztes Bild, weil irgendwann kann ich das Bild ja gar nicht lang genug besitzen. Diesen Schwur habe ich nicht ganz eingehalten.
Deine Tochter Rebecca ist ja auch Künstlerin, ja. Die kenne ich auch. War das für dich schön zu sehen, dass sie diesen Weg als Künstlerin geht?
Also es war für mich schöner als für sie, den Vater zu haben. Also ich fand das toll, finde auch, dass sie wirklich einen wunderbaren Weg geht und gegangen ist. Aber für sie war das eine Last. Sie hat dann erst bei Baselitz studiert. Eigentlich sollte sie zu Rebecca Horn, eine meiner engsten Freundinnen und Künstlerinnen, die ich ein Leben lang begleitet habe. Meine Tochter heißt Rebecca, wegen Rebecca Horn. So, da wollte sie nicht hin, weil die das zu nah war. Also war sie bei Baselitz, dann hatte sie die erste Ausstellung, so ein Rundgang, damals noch in der Bundesallee. Und da hat sie gesagt, bitte komm da nicht hin. Ich möchte nicht das. Das fand ich saublöd, aber habe es natürlich respektiert, habe auch genau verstanden, was sie wollte. Baselitz hat ganz spät von ihr sie immer gesagt, warum läuft dein Vater woanders hier rum? Und dann hat es erst kapiert. Also das war ihr schon wichtig. Und dann ist sie eben doch zu Rebecca Horn gegangen. Und das war eine ganz große, ganz enge Beziehung, von der sie gelernt hat. Und sie ist auch sozial sehr engagiert. Also eine herrliche Geschichte.
Hast du jemals irgendwie zu Hause gemalt oder irgendwas?
Also, das ist das Verrückte. Ich kann kein einziges Lied singen, weil ich falsch singe. Ich kann nicht könnte ein solches Glas nicht zeichnen, aber ich liebe das. Ich erlebe es, da war ich vielleicht, ja, in der Zeit, wo ich in Hamburg war, da war ich bei sehr, sehr noblen Leuten in Amsterdam eingeladen. Mein Freund hatte dort seine Braut. Und ich ziehe mich um und singe vor mich hin ein Lied, irgendwas Dummes. Da kommt ein 6-jähriger Knabe rein und sagt, Peter, ich glaube, du hast den falschen Ton. Das ruiniert einen. Also ich mache das nicht. Also,
ja. Wo du immer einen guten Ton triffst, ist bei der Mode. Suchst du die Sachen selber aus oder hast du da modische Beratung?
Bist du verrückt geworden? Nein, ich bin auch nicht... Also Mode interessiert mich im Grunde genommen nicht. Also ich überlege mir schon in der Früh, ob zu der grünen Hose ein blaues Sakko passt oder nicht. Aber wenn ich hier hingehe, ob ich mit Sneakers kommen darf oder nicht. Aber Beratung, vollkommen absurd.
Na. Du bist ja mein Vorbild und irgendwann gehe ich auch noch mal zu den Schleifen über, die man selber bindet. Ich bin da noch weit entfernt, aber ich komme da noch hin. Ich habe noch Zeit.
Also es ist wirklich gar kein Problem. Du legst die Schleife so und machst es so und dann es kommt natürlich der Vorführeffekt, dass es nicht gab. Doch. Und dann hast du die Fliege wieder gebunden. Es ist wirklich das Einfachste auf der Welt, weil sie ganz schön ist, aber ein bisschen aufgeregt. Ja. Warum du das nicht machst, weiß ich. Eine Gipsfliege, wenn du schon von Mode redest, ist indiskutabel.
Also ich werde mich ranwagen. Gut. Gut. Wer? Sieht top aus. Ja. Unser Publikum darf natürlich auch Fragen stellen. Nur ganz kurz, weil wir kein Mikrofon haben und die Frage hören. Bitte die Fragen kurz halten und ich muss sie einmal kurz noch ins Mikro sprechen, übersetzen für die Leute, die zuhören und zuschauen. Wer hat denn die erste Frage an Peter Raue? Ja, bitte.
Ihr Elternhaus, das würde mich interessieren. Also Sie haben von Ihrer Mutter ein Abonnement für das Residenzbeamtentheater bekommen. Wie kann man sich Ihr Elternhaus vorstellen?
Ich sage es einmal kurz für die Leute, die zuhören. Die Frage ist, wie kann man sich das Elternhaus vorstellen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Und kein erfreuliches Kapitel. Um es ganz kurz zu machen, wir sind ein kleiner Kreis und mit vielen bin ich befreundet. Ich bin 1941 geboren, habe immer den Namen Peter Raue getragen und meine Mutter war verheiratet mit einem Karl, einem Architekt. Und so sind wir mit meinem Bruder aufgewachsen. Meine Beziehung zu meinem Vater war eine einzige Katastrophe. Das war der mich sozusagen dazu veranlasst hat, mein eigenes Reich zu sorgen. War wirklich wahnsinnig schwierig. Ich habe dann immer wieder gesagt, ein solcher Mensch, der so mit mir umgeht, ich bin in der ersten Klasse Oberschule sitzen geblieben. Dann hat er gesagt, ich habe schon immer gewusst, dass du zu blöd bist, geh in eine Baumschule. Ich habe noch nie kapiert, warum das eine Alternative sein soll. Und ich habe immer geglaubt, dieser Mann kann mein Vater nicht sein. Und wie ich 35 Jahre alt wurde, hat er mir angeboten, der Vater, dass ich in der Schweiz heiraten möge. Da habe ich gesagt, Vollmeise. Ja, ich zahle dir alles. Mein Bruder lebt in der Schweiz. Ich zahle dir alles. Und warum? Weil man in der Schweiz die Geburtsurkunde nicht herzeigen muss. Und wenn man in Deutschland heim muss, die Geburtsurkunde nicht sein, sodass meine Mutter nach Berlin kam, ganz, ganz selten, aber diesmal, und mir erklären musste, ich sei ein uneheliches Kind. Mein Vater war Halbjude, hieß Wilhelm Frieslander. Nachdem klar war, dass sie schwanger war, haben sie alles versucht, eine Heiratserlaubnis zu bekommen mit allen möglichen Lügen. Das ist nicht gelungen. Man muss sich das alles mal vorstellen. Der Anwalt, den sie beauftragt haben, die Heirat zu ermöglichen, schrieb dann, dass feststeht, dass das nicht möglich sei. Um es kurz zu erzählen, dann haben sie erzählt, meine echte Großmutter war eine Ephraimson. Der Name legt das Jüdische nahe. War eine wunderschöne Frau, wie ich inzwischen weiß, und eine berühmte Schauspielerin in München. Und die haben dann nun die Geschichte erfunden, dass die Ephraimson ein Findelkind sei, das man in Paris mitgenommen hat. Und daraufhin hat der Anwalt gesagt, dann steht auf der Heirat nichts dagegen, hat die Nazi-Behörde gesagt, da steht nichts dagegen, aber Sie, Frau Ephraimson, möge sich in das Amt für Menschenvermessung begeben und dort könnte man das ja feststellen. Dann haben die ein Gutachten gemacht, das ich besitze. Das glaubst du, das ist wie ein Autounfall. Sechs Nasen nebeneinander, arische und jüdische. Also das hältst du nicht für möglich. Und am Ende hieß es, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es eine Jüdin ist und damit ist die Heirat unmöglich. Und dann kam ich auf die Welt und dann schrieb der Anwalt an meine Mutter, um mir mitzuteilen, dass die Heirat nicht möglich ist. den wirklich schönsten Satz, den je jemand über mich gesagt hat. Sehr geehrtes Fräulein Redl, nicht Frau Redl, zu dem mehr oder weniger glücklichen Ereignis der Geburt Ihres Sohnes gratuliere ich Ihnen. Den Satz liebe ich einfach. Und jetzt reflektiere ich nochmal deine Frage, weil du erfährst mit 35 Jahren, dass die Eltern dich 35 Jahre angelogen haben. Deswegen ist auch die Reflexion meiner Kindheit sozusagen, beschwert das Ganze immer. Und ich hatte eine sehr glückliche Zeit in der Schule. Ich war Schulsprecher, ich war Klassensprecher. Die Schule war, wenn einer sich ein bisschen auskennt, in Icking, also bei Wolfratshausen. Das liegt 30 Kilometer vor München entfernt. Ich war also Fahrschüler. Und da, das war mein Reich. Da konnte ich mich entfalten, da konnte ich Theater spielen, da konnte ich leben. Und ich bin so spät wie möglich nach Hause gekommen und so früh wie möglich jeden Tag weggegangen. Habe am 16. Juni 1961 Abitur gemacht und am 17. Juni das Elternhaus eigentlich für immer verlassen. Also ein bisschen schwierig. Und das hängt vieles, was ich an Lust habe zu gestalten, zu realisieren, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich meinen Eltern immer noch beweisen möchte, dass ich so blöd nicht bin, wie sie es geglaubt haben. Aber vielleicht haben sie trotzdem recht.
Und mit deinem leiblichen Vater hattest du...
Ja, das ist nun der schönste Teil dieser Geschichte. Mhm. Den habe ich noch... Der hieß Frieslander. Und meine Mutter, die ich dann ins Vertrauen ziehen konnte, die gelitten hat wie ein Tier, dass sie die Wahrheit nicht sagen durfte. Ich habe ihr Tagebücher gelesen. Das ist eine Tragödie. Oder ein Stück, das man schreiben müsste. Und die hat mir gesagt, sie hat gehört, dass er in Italien war. Und dann habe ich eine Freundin, eine Galeristin... um Hilfe gebeten und dann hat sie gesagt, sie hat den Eindruck, dass es ein gewisser Bill Wanders sein könnte. Und dann habe ich gesehen, Friesland und Wanders ist ein Anagramm. Wenn du das Friesl ausnimmst, hast du den Namen. Und dann hatte ich die Adresse, habe ich ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Wanders oder lieber Vater, da bin ich. Und dann rief er an mit einer wunderbaren Münchner Stimme und Peter, du, dass du lebst und so. Und dann haben wir uns sehr viel gesehen. Das waren sehr, sehr bewegende und rührende Begegnungen. Auch die erste Begegnung auf Sardinien kann ich jetzt nicht erzählen, weil das mit den Tränen nicht so klappt. Aber das war das Schönste an dieser ansonsten nicht so wahnsinnig erfreulichen Geschichte.
Die nächste Frage an Peter Raue.
Ich habe eine.
Ja, bitte.
Da Sie so ein bewegtes und tolles Leben bis jetzt gehabt haben, ist Ihnen mal die Idee gekommen, das mal alles in Buchform zu
veröffentlichen? Nein.
Also die Frage ganz kurz einmal übersetzt, gibt es eine Autobiografie, wird es die geben?
Die wird es ganz bestimmt nicht geben, weil Autobiografien, vielleicht hier drei sagen, das möchte ich lesen, vollkommen uninteressant sind. Also ich war sehr eng befreundet mit dem ganz großen Germanisten und Mediävisten Peter Wapniewski, der mit allen Großen seiner Zeit korrespondiert hat, der Bücher geschrieben hat, der größte Wagner-Interpret war, der hat seine Biografie, also Autobiografie geschrieben. Und das war der größte Flop, den man sich nur vorstellen kann. Der kannte 10-mal mehr Menschen als ich, war 10-mal bedeutender als ich. Das interessiert keinen Menschen. Das Einzige, was ich vielleicht mal machen würde, ist, diese Familiengeschichte zu erzählen. Weil ich finde, da kann man über Identitäten nachdenken und auch reflektieren, wie sehr man selbst ein Produkt dieser Geschichte ist. Ich liebe den Satz von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das Leben in der Ehe war, in dieser ersten Ehe war das falsch. Ich habe dann hier das zweite Mal verheiratet mit beiden Frauen, eine wunderbare Zeit gehabt, bin seit 25 Jahren mit Andrea verheiratet. Und ich denke gar nicht daran, darüber irgendetwas zu erzählen und ein Buch zu schreiben, alle Prozesse meines Lebens, das erspare ich der Welt auch. Das musst du dann machen.
Die nächste Frage an Peter Raue.
Etwas ganz anderes vielleicht.
Ja.
Peter, du sammelst ja nicht nur Kunst, sondern es gibt ja auch eine bestimmte Tierwelt, für die du dich besonders interessierst.
Die Frage ist eine besondere Tierwelt, die du sammelst oder ich weiß nicht, was dahinter steckt?
Naja, das ist eine Unverschämtheit, diese Frage. es gibt ein Tier, das an der obersten Stelle aller meiner Tiersüchte ist, das ist der Pinguin. Und der Pinguin bestimmt seit auch meinem ganz frühen Lebensjahr, mein geliebter Großvater, der auch nicht mein Großvater war, bei mir in der Familie ist alt, der hatte einen Pinguin auf seinem Nachttisch und wie er gestorben war, hat mir die Frau hat diesen Pinguin geschenkt. Das ist der Anfang. Ich habe hunderte von Pinguinen zu Hause, in groß, in klein, in Gold, in Kitsch, in allen möglichen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn irgendeiner ein Handtuch mit einem Pinguin drauf sieht, dann kriegt er das der Raue und so. Also ich war jetzt, Alexander war mit auf dem Schiff als Sachverständiger, ich als Genießer. Wir waren, meine Frau Andrea und ich, wir waren in auf dem Schiff in der Antarktis und haben dort die Pinguine, aber Hunderte erlebt, die alle auf mich gewartet haben und mich begrüßt haben und so. Also es gibt diese wunderbaren Filme, der Mann mit dem Pinguin aus Argentinien, bitte? Freund meines Lebens. Ja, genau, ja. Und natürlich auch das Leben der Pinguine. Und das ist... Also alleine wie die gehen. Es gibt einen Pinguin im Zoo, der Peter Raue heißt und mir mein Bruder mal geschenkt hat. Also es ist, ich habe ein Foto da an einer Artist gemacht, eine riesen Eisfläche, da steht so ein einsamer kleiner Pinguin. Da siehst du dich irgendwie auch selbst drin, wenn es mal einsam ist und jedes Leben ist mal einsam und kennt diese Stellen. Also das ist mehr als nur ein Spleen, sondern das ist, also, du weißt das natürlich ganz genau. Das ist, ich freue mich auch, dass du fragst, weil das wirklich, in den Tieren ist so viel Menschliches, wenn die beiden zusammen, Mann und Frau, so Hände halten, über die Eisfläche gehen, da werde ich schwach. Schwach werden ist ja nicht schlimm.
Die nächste Frage an Peter Raue.
Wir stehen betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Vielleicht noch eine Frage. Thomas Bernhard, das ist ein besonderes Verhältnis.
Also, das Verhältnis zu Thomas Bernhard ist die Frage?
Zu Thomas Bernhard, das ist wohl besonders. Also ich bin ein grenzenloser, gnadenloser Thomas Bernhard-Fan. Wenn ein Buch von ihm erschienen ist, immer bei Sorkam, dann bin ich am nächsten Tag nicht ins Büro gegangen. Ich musste zunächst dieses Buch lesen. Ich kenne alle seine Theaterstücke. Ich meine, der hat mit dem Heldenplatz reflektieren, dass alle Österreicher Nationalsozialisten waren, ein Stück geschrieben. Das müsst ihr euch mal vorstellen, in Wien gehen 100.000 Menschen auf den Heldenplatz, um gegen die Premiere dieses Stückes zu protestieren. Und Peimann hat das durch. Das wäre bei uns... Kowalsch wird sich dafür interessieren. Das ist übrigens ein großer Unterschied zwischen Wien und Berlin. Wien, ich liebe den Song von Kreisler, wie schön wäre Wien ohne Wiener, aber es ist eben eine Stadt der Kultur. Ich steige ins Taxi und sage dem Taxler, fahren Sie mich zur Oper, aber das geht eine halbe Stunde an, ich habe es eilig. Dreht er sich um und sagt, das wissen Sie aber schon, dass die Cinelli das halt jetzt singt, das sind die Karani und die kann das gar nicht, der Herr, wissen Sie? Also das ist Österreich, nicht? Und Thomas Bernhard ist natürlich der große Österreicher und Österreich beschimpfe. Ich liebe seine Theaterstücke über alles und ich habe das Wort naturgemäß, hat er mir für immer eingepflanzt, aber ich habe zeitweise versucht, in seinem Stil zu schreiben, also das ist für mich von den Autoren, mit denen ich sozusagen zeitgleich gelebt habe, schon der wichtigste. Ich lese es immer wieder. Und Holzfällen ist einfach ein Jahrhundertwerk. Und es ist schon spannend, man spielt ihn nicht mehr zur Zeit. Also früher war es ja, konntest du an kein Theater gehen und das nicht im Programm. Wenigstens ein Thomas Bernhard oder ein Bodo Strauß war. Also. Und also das das ist schon toll. Natürlich war auch für mich die Zeit, um nochmal da auszuführen, an der Schaubühne unvorstellbar mit Jutta Lampe, mit Edith Lever, mit Bruno Ganz, mit Gerd Warmelenk, mit Otto Sander. Ich war der Bruno Ganz, wäre letzten Sonntag 85 geworden. Der ist also Ruth Walz Otto Sander, Bob Wilson und er, Bruno Ganz, die sind alle 85 im ersten Vierteljahr geboren. Wir haben das immer irgendwie zusammen gefeiert. Und, ich habe jetzt an den 85. Geburtstag von Bruno Ganz ist in dem Klick, in dem kleinen Theater, nochmal die Sommergäste aufgeführt worden. Eine Aufführung in der Schaubühne war nur ein Birkenwald, sonst gar nichts. Und dann spielte das ab und das hat dann Peter Stein in den Film umgesetzt. Und da siehst du all die alten Schauspieler, mit denen wir groß geworden, mit denen wir gesoffen haben, die heute nicht mehr da sind. Und das macht einen schon melancholisch und gibt einem auch den Blick, dass man eigentlich doch sehr alt geworden ist.
Hast du Wünsche und Ziele für die nächsten Jahre?
Das wäre ja größenwahnsinnig. Ich wünsche, würde gerne noch ein bisschen hierbleiben dürfen. Ich würde gerne weiter arbeiten können. Ich würde gerne nicht den Verstand verlieren. Das hast du ja nicht in deiner Hand. Ist aber im Alter eine Gefahr, die man hat. Und Ziele eigentlich nicht. Also nein. Mein Gott, natürlich würde ich gerne erleben, dass die Kinder heiraten und ich die Hochzeitsrede halten kann, aber das ist heute nicht mehr so stringent, wie das früher der Fall war.
Und die Eröffnung von Berlin Modern und solche tollen Dinge sind natürlich auch irgendwann, die kommen.
Ja, also das hast du, es gibt ständig Ereignisse, jetzt kommt das Theatertreffen. Also das ist das Nächste, worauf ich mich freue. Und dann gibt es die Konzertreihe im Herbst und so. Und ich fahre jetzt nach Salzburg, weil dort der Ring mit den Berliner Philharmonikern gemacht wird, die erstmals wieder nach Salzburg gehen, nach 10 Jahren und so. Also darauf, ich freue mich eigentlich auf jeden Morgen, fast.
Ein besseres Schlusswort hätte ich jetzt auch nicht. Vielen Dank, dass du da warst. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Salon gibt es wieder im April. Mitte April kommt Cornelia Schleime hier in den Salon. Auch da gibt es viel zu erzählen. Heute bedanke ich mich zum einen bei unserem Gast Peter Raue. Ich bedanke mich bei den Sponsoren. Einmal Brummer.de, da ist mein Oberteil her. Dann proaurum.de, die haben heute Abend den Abend gesponsert. Und Dankeschön in die Runde hier, dass ihr und sie alle da wart. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.